gibt es einen Schöpfer? Das ist eine wichtige Frage. Gibt es einen Schöpfer? Wenn du diese Frage im Google eintippen würdest, findest du natürlich viele verschiedene Antworten darauf. Und das habe ich auch diese Woche getan. Und worauf ich mich besonders interessiert habe, war, was werde ich hier finden, wo Menschen sagen, nein, es gibt keinen Schöpfer. Und ich habe einen Blog gefunden. Ich kenne diesen Mann nicht. Aber ich finde, seine Ansichten widerspiegeln die Ansichten, die einige Menschen in unserer Gesellschaft auch haben, wie sie diese Frage beantworten würden. Und er fing damit an, dass er sagte, ungefähr, dass Menschen überhaupt an einen Schöpfer glauben, zeigt, wie gutgläubig Menschen sind und wie leicht sie sind, einfach irgendetwas zu glauben. Und dann natürlich führte er fort und sagte, die Wissenschaft hat das klar und deutlich widerlegt, dass es überhaupt einen Schöpfer gibt. Aber zum Schluss hat er diesen Paragraph geschrieben und ich finde das sehr interessant, diesen Absatz. Weil, hör ganz genau zu, was er hier sagt. Die Schöpfung aus dem Nichts lässt sich somit in den Grundzügen auf die Naturgesetze zurückführen. So, er sagt, die Naturgesetze erklären, wie aus nichts etwas werden könnte. Weil das müssen Sie mittlerweile auch eigentlich zugeben, dass am Anfang war nichts. Und die müssen irgendwie erklären, wie aus nichts etwas wurde. Ein Thema, wenn du interessiert bist, gibt es viele sehr hilfreiche Bücher zu diesem Thema. So, er gibt das zu, das ist wunderbar, das ist ehrlich. Und dann sagte, aber alle Details zu klären und theoretisch zu erfassen, ist ein endloser Weg, weil immer Neues hinzukommt. Die Forschungserkenntnisse nehmen dabei bereits einen Umfang an, der nur noch in internationalen Teams unter Spezialisten bewältigt werden kann, so dass selbst der einzelne Forscher den Überblick verliert und auch der menschliche Verstand nicht mehr mitmacht. Habt ihr das verstanden? Okay. Wodurch auch die Ergebnisse der Allgemeinheit nicht mehr kommuniziert werden können. Ich fasse das mal zusammen. Wenn du an einen Schöpfer glaubst, glaubst du an etwas, das wirklich dumm ist. Aber die Wissenschaft ist so klug. Sie kann alles erklären, aber niemand kann es verstehen. Nicht mal der einzelne Forscher kann das verstehen. Du brauchst einen internationalen Team der Spezialisten, aber der einzelne Forscher, der wird es auch nicht begreifen. Es ist zu groß, zu hoch und zu wunderbar. Aber wir haben es bewiesen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Schöpfer. Und daran soll kein Glaube sein. Du brauchst mehr Glauben, um diese unbenannten Forscher dein Vertrauen zu schenken, als wenn du Gott in seinem Wort Vertrauen schenkst. Dann sagt er Folgendes, den Glauben an etwas Einfacheres, das man noch verstehen und sich vorstellen kann, ein Glauben der Vernunft, der dem Leben zugutekommt und nicht der Wahrheit, das wäre rational, aber entspricht die Wahrheit nicht. Und die Wahrheit ist, es gibt keinen Schöpfer. So, liebe Geschwister, wir sind die Dummen. Wir glauben an einen Schöpfer. Soll uns aber nicht überraschen, weil selbst das Wort Gottes sagt, dass es so ist. In Römer 1, Vers 22 sagt es, dass da sie sich für weise hielten, er redet jetzt nicht von Gläubigen, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wer ist hier eigentlich wirklich der Dumme? Wie wir letzte Woche aus Jeremia Kapitel 9 gelesen haben. Worüber soll jemand sich rühmen? Dass er so weise ist, dass er so klug ist, dass er dies und jenes kann? Gott hat was ganz anderes gesagt. In Jeremia Kapitel 9 sagte der Herr Folgendes. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer und Zuseher, auch im Internet, es gibt einen Schöpfer. Gott ist real. Das Wort Gottes sagt es ganz eindeutig, nicht nur in 1. Mose 1,1 am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, sondern es steht in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gott hat alles geschaffen. Und wer ist dieser Gott? Hier wird ganz klar und deutlich auf Jesus bezogen. Jesus ist der Schöpfer. Nehemiah 9, Vers 6 sagt, es ist Yahweh ist der Schöpfer. Nehemiah 9, 6, du bist der Herr. Das ist Eigennamen, Yahweh. Du bist Yahweh, du allein. Du hast den Himmel gemacht. Alle Himmel, Himmel samt ihren ganzen Herr. Die Erde und alles, was auf ihr ist. Die Meere und alles, was in ihnen ist. Du erhältst alles am Leben und das Herr des Himmels betet dich an. Wer? Yahweh, Gott. Wer ist jetzt der Schöpfer? Gott, Yahweh. Wer ist der Schöpfer? Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer ist dieser? Bezieht sich auf Jesus. Der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Genau das, was auch im Alten Testament über Jahwe gesprochen oder erzählt wurde, wird im Neuen Testament über Jesus erzählt. Jesus ist Gott, Jesus ist der Schöpfer, Gott lebt, Gott existiert und er denkt an dich. Wie weißt du das? Weil du Jesus anschaust. Jesus sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Gibt es einen Schöpfer? Die Bibel sagt, schau Jesus an. Setz dich mit Jesus auseinander, dann wirst du die Frage beantworten können. Offenbarung Kapitel 4, Vers 11, ganz am Ende der Bibel, schreibt Johannes unter Inspiration des Heiligen Geistes und schreibt Folgendes. Würdig bist du, o Herr, eine Szene, das im Himmel sich abspielt. Würdig bist du, o Herr, er spricht hier Jesus Christus an, das Lamm Gottes. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Da Gott der Schöpfer ist, da es ihn wirklich auch gibt, das ist keine Erfindung der Menschheit. Das ist eine Offenbarung des Schöpfers. Es gibt ihn. Und er will, dass wir ihn kennen. Da es ihn gibt, sollen wir uns ständig die Frage stellen, was denkt der Schöpfer über mein Leben, über mich? Wie gehe ich mit dem Schöpfer um? Wir haben unsere Stelle, die wollen wir jetzt lesen, 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Ein Anfang und ein Ende natürlich in diesem Abschnitt. Es fängt im Vers 12 mit Geliebte an. Oh, ich liebe das. Kommt früher auch in 1. Petrus an. Aber hier der Herr durch den Geist Gottes, durch Petrus sagt, ihr seid geliebt. Und wie wir schon so oft in diesem Brief gelesen und gesehen haben, Petrus spricht ein leidendes Volk an. Ein Volk, das Gott kennt, das seine Kinder Gottes sind, die an Jesus glauben. Sie leiden und er zeigt dieses Volk, diese Menschen, wie sie mit ihrem Leid zur Ehre des Herrn umgehen können. Wie sie innerlich stark sein können, auch wenn sie äußerlich schwach sind. Deine innerliche Stärke ist nicht von deinen Umständen abhängig. Nicht von deiner Gesundheit. Nicht von deinem Kontostand. Nicht von deinem geistigen Zustand sogar. Es ist von Gott abhängig. Gott ist allmächtig. Er gibt dir die Kraft, die du brauchst. Und wenn du erkennst, ich bin von Gott geliebt, dann ist es völlig wurscht, was andere Leute denken, wirklich. Ich meine, denk daran, wenn du jetzt ein Profi-Fußballspieler wärst und der wichtigste Trainer der Welt schaut dich an und sagt, du bist der Allerbeste der Welt. Und ich habe dich wirklich gern. Und dann kommt irgendein Fußballtrainer von SV Aspern zu dir, was weiß ich, und sagt, Mann, du bist gar nicht so gut. Wen willst du glauben? Oh Mann, der SV Aspern Coach glaubt, ich bin so schlecht, aber wer ist ein wichtiger Coach heute? Was sagst du, Philipp? Ich bin kein Fußballmann, aber Philipp sagt, weiß nicht. Irgendein richtig großer, der FC Barcelona, nein, nicht Barcelona, aber also München, der Fußballtrainer von München jetzt, Bayern München, der sagt, du bist der Beste. Und dann er sagt, du bist ganz schlecht. Wem willst du glauben? Wenn Gott sagt, ich habe dich lieb, ich habe dich dafür geschaffen, dass du mir dienen kannst, ich habe einen Plan für dein Leben und du bist mir so wichtig, Jesus ist sogar für dich persönlich gestorben. Und dann kommt irgendein anderer und sagt, du bist ja gar nichts. Dann ist es völlig wurscht, was der sagt. Gott liebt dich. So ist es, wie es hier steht, Geliebte. Und dann schließt er folgend damit ab mit Vers 19, daher sollen wir auch, oder daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden. Du bist geliebt. Du bist nach Gottes Willen in diese Situation hineingekommen. Du leidest. Aber was sollst du tun? Ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Deine Seele, dein innerster Ich. Nicht dein Körper. Dein Körper kann sterben, dein Körper kann verletzt werden, dein Körper kann krank werden. Du bist nicht dein Körper, du bist mit deinem Körper verbunden, aber du bist mehr als dein Körper. Schneidest du meine beide Arme ab, beide Beine ab, bin ich immer noch Stan. Schneidest du meinen Kopf ab, bin ich immer noch Stan, aber bin tot. Aber ich bin nicht mein Körper. Mein Körper ist mein Gefäß sozusagen, womit ich lebe. Gott liebt dich. Du wirst weiterleben, auch wenn dein Körper tot ist. Jesus sagte, ich bin gekommen, damit du dieses ewige Leben hast. Petrus will, dass wir unser Leid mit dem großen Plan des Schöpfers verbinden. Dass wir nicht meinen oder denken, dass mein Leben spielt sich irgendwie abseits von Gottes Sicht ab. Er sieht mich gar nicht. Der Schöpfer kennt mich gar nicht. Der Schöpfer denkt nicht mal an mich. Das ist alles falsch. Jetzt will Petrus, dass wir unsere Situation mit dem Schöpfer, mit seinem Plan, mit sein Wirken verbinden und erkennen, ich darf ihn vertrauen. Ich darf Gott vertrauen. Er ist treu. Lesen wir unsere Stelle. Geliebte, Vers 12. Lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei den Offenbarungen seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden, oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Amen. Was für eine wunderbare Stelle. Wir wollen heute ein paar Sachen betrachten, aber es dreht sich darum, dass wir Gott als Schöpfer in unserem Leben Anerkennung schenken und nicht getrennt von Gott unser Leiden durchgehen. Das ist das Thema, das er von Anfang an eigentlich angesprochen hat, aber jetzt verbindet er das mit dem Schöpfer. Warum es dich überhaupt gibt? Er hat dich geschaffen. Wir sollen ihm unsere Seelen als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Was ist das Problem? Im Garten Eden gab es dort Leid. Gab es dort Schmerz. Gab es Frechheit. Ungerechtheit. Böses. Gab es das, bevor Sünde in der Welt gekommen ist? Nein, Gott hat wirklich die Welt so geschaffen, damit er selbst sagen konnte, es ist gut. Heute gibt es so viele Menschen, die sagen, ich lehne Gott ab, weil ich schaue die Welt an und die Welt ist nicht gut. Und ich will ein Paradies haben. Und Gott, wenn er wirklich Gott wäre, dann würde er alles so machen, damit ich heute, hier und jetzt ein Paradies habe. Wie es eigentlich, die Bibel sagt, im Paradies war am Anfang. Es steckt in uns diese Erwartung, dass Gott uns ein Paradies schuldet. Unser Sündenfaktor, wir vergessen, dass wir in einer sündenverfluchten Welt leben. Und erwarten, dass Gott die Auswirkungen des Sündenfalls für uns persönlich außer Kraft setzt. Gott, ich bin so wichtig, du sagst, du liebst mich, dann gut, muss es mir immer gut gehen, wenn du so gut bist. Das Interessante ist, genau das ist, was Gott will für uns. Nur wir haben das Problem, dass wir Sünder sind und dass wir in einer sündigen Welt leben. Und genau deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist die Antwort auf unser Leid. Er selbst, er persönlich. Und deswegen gibt es auch diese Verheißungen, was die Zukunft betrifft. Es wird nicht immer so gleich bleiben wie jetzt. Der Grund, warum du leidest, ob es gesundheitlich ist, oder ob es jetzt durch irgendwelche Beziehungsdramen oder durch irgendwelche andere Dinge sind, ist wegen die Realität, dass wir in einem sündenverfluchten Welt leben. Muss nicht unbedingt sein, dass du die Ursache bist durch deine Sünden, aber das kann es auch sein. Wenn du krank bist, ist nicht unbedingt, dass du diese Krankheit hervorgerufen hast. Aber bist du krank, weil du jahrelang deinen Körper missbraucht hast und jetzt bist du krank, kannst du Gott Schuld dafür zuschieben? Das war deine Entscheidung. Aber so oder so, die Lösung ist Jesus Christus. Was dürfen wir tun? Unser Fazit heute ist, vertraue den treuen Schöpfer und trage zum Lösung des Sündenproblems bei, indem du Gott verherrlichst durch Gutes tun. Indem du Gott verherrlichst durch Gutes tun. Ich hoffe, wir sehen diesen Inhalt klar und deutlich. Das Inhalt hier, diese Aussage dreht sich um, schau auf Gott und trage dazu bei, dass die Lösung für diese Welt gesehen wird. Die Lösung ist am allerwichtigsten und das ist Jesus Christus. Was für eine Freude, dass wir das tun können durch seine große Gnade. Das ist das ganze Thema von 1. Petrusbrief, oder? Schau auf Jesus und trage dazu bei, dass in dieser Welt Gott verherrlicht wird. So, wir wollen heute drei Prinzipien betrachten, die uns zeigen, wie der Schöpfer in unserem Leben aktiv ist. Der Schöpfer ist in unserem Leben aktiv. Und du darfst das auch erkennen und sehen. Als erstes sehen wir, dein Leid in dieser Welt hat einen Sinn. Das ist für uns oft sehr schwer zu begreifen. Aber es hat einen Sinn, weil der Schöpfer wirkt. Der Schöpfer wirkt durch deinem Leben. Schauen wir Vers 12 an. Geliebte, lasst euch durch die unter euch erstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelt, freuen könnt. Das große Bild, das der Herr uns hier zeigen will, ist, dass er als Schöpfer sitzt auf seinem Thron. Und wenn dir was Komisches, wenn dir was Leidendes, etwas Schlimmes passiert und du findest das als etwas Fremdartiges, und diese Feuerprobe kommt dir vor als unerträglich. Verstehe etwas hier. Es ist durch diese Dinge, die Gott eigentlich was Gutes hervorbringt, dass er wirkt. Eine Feuerprobe ist etwas, das läutert, dass was schlecht ist, aus dem Gold herausbringt, damit es gereinigt werden kann, damit es lauter ist, damit es wertvoller ist. Was für eine Gnade, dass Gott uns wirkt. Eine Feuerprobe ist natürlich nicht etwas Angenehmes. Es ist etwas Schmerzhaftes. ein Bild für schmerzliche Erfahrungen, die auch mit Verfolgung verbunden sein könnten, aber es könnten auch andere Sachen sein. Aber da wird eben etwas reiner durch dieses Geschehen. Das Wort befremden ist ein Wort, das heißt so stark überrascht sein. So wirklich, es befremdet mich. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bin völlig überrascht, dass sowas vorkommen könnte. Diese Feuerprobe soll uns nicht stark überraschen. Warum? Wir leben in einer sündigen Welt, wo viele Dinge vorkommen, die nicht angenehm sind. Aber Gott ist größer und stärker. Und fremdartig bedeutet eben genau das. Etwas, das für uns als unerkannt, als nicht irgendwie passend betrachtet wird. Ich glaube, niemand würde jetzt durch eine Feuerprobe gehen und als erstes darauf reagieren und sagen, Mann, das passt perfekt zu mir, ich freue mich so sehr, das ist ja so cool. Aber im Glauben, wenn du durch diese Schmerzen, durch diese Herausforderungen gehen, du siehst oft im Laufe der Zeit, was Gott bewirkt hat. Und wenn du vorher schon erkennst, der Schöpfer ist treu und gut und gerecht, wenn er das in meinem Leben zulässt, wird er was Gutes daraus machen. Und wir vertrauen uns ihm an. Dann sehen wir schon während dieses Prozesses, was Gott Gutes tut, was er macht. Der Schöpfer will, dass du Veränderung erlebst. Er will, dass du die Auswirkung dieser Sündenfluch entkommst, dass du errettet wirst als erstes, indem du erkennst, dass nur Jesus der einzige Weg ist, der dich retten kann. Gott ist Mensch geworden, damit du zu Gott hinkommen kannst. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und die Realität ist, dass er durch diese Dinge oft wirkt, damit wir überhaupt zum Nachdenken kommen, weil unser größtes Problem heute in unserer westlichen Welt ist, dass es uns einfach viel zu gut geht. Und wozu brauche ich Gott, wenn ich eh gar nichts anderes brauche? Aber was wäre die größte Gnade Gottes in unserem Leben, wenn er alles von uns wegnehmen würde oder zumindest etwas wegnehmen würde, damit wir zum Nachdenken kommen und die Fragen stellen, wozu bin ich überhaupt da? Und was ist dieses Leben überhaupt? Sehr schnell vorbei. Und Dinge wirken sich auch oft ganz anders aus, als wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen hat auch Paulus in Römer 5 Folgendes geschrieben. Er fängt an in Römer 5 und redet von dieser wunderbaren Wahrheit, dass wir gerechtfertigt sind durch Christus. Und dass Christus uns vor Gott eben Zugang zu Gott gegeben hat. Aber dann Vers 3 sagt er, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Ich finde das Wort rühmen. Also, wir rühmen uns. Wow, das ist ja toll. Wieso? Was? Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst und in Kraft des Heiligen Geistes, weil du Jesus kennst, darauf reagierst, was für eine Auswirkung hat das in deinem Leben? Es macht dich netter, sanfter, liebevoller, gnädiger. Warum? Weil du die Gnade Gottes besser verstehst. Weil du auch verstehst, was das bedeutet zu leiden. Und du schaust andere Menschen an und statt hart zu sein und verurteilend zu sein, bist du barmherzig. Weil er dich verändert hat durch die Bedrängnisse. Das Problem ist natürlich, wenn wir auf die Bedrängnisse falsch reagieren, macht es uns hart. Wenn wir aber uns rühmen in Bedrängnissen und zulassen, dass er uns verändert, hat das eine ganz andere Wirkung. Und du sagst, Stan, das ist nett. Du stehst da, du bist gesund und du bist halbwegs schlank. Du hast noch ein paar Haare auf deinem Kopf. Und du kannst sagen, dass das so schön ist. Aber mir, schau mein Leben an. Mir geht's schlecht. Ich gebe zu, ich habe eigentlich kein Recht, wirklich von Leiden zu sprechen. Ich sage das ehrlich. Ich bin nicht einer, der jetzt körperlich besonders leidet oder in anderen Sachen sehr viel Leid erlebt habe. Ich schaue andere Geschwister an, auch in dieser Gemeinde, und ich staune, wie viel Gnade Gott diesen Geschwistern gibt, dass sie mit ihrem Leid so gut umgehen. Aber nur weil ich persönlich kein Leid erlebt habe, heißt nicht, dass diese Prinzipien nicht stimmen. Und ich möchte ein Beispiel lesen von einer Schwester, die schon längst beim Herrn ist, die schon längst gesund ist. Weil sie beim Herrn ist und erlöst ist. Und wie diese Schwester mit ihrem Leid umgegangen ist und was Gott daraus getan hat. Diese Schwester heißt eigentlich Mary Carey. Finde ich schön. Engländerin. Die Schwester von einem Mann, den viele kennen, William Carey, einer der ersten Missionare, die nach Indien gegangen ist, von England weg nach Indien geschickt wurde und dort vom Herrn wunderbar verwendet wurde. Aber in Biografie von William Carey gibt es eine ganz kurze Beschreibung von Mary Carey, die Schwester von William. William hatte dann als erstes, als er wirklich diesen Herz bekommen hatte, von Menschen von Jesus zu erzählen, er sagt, ich muss aber zu Hause beginnen, ich muss meiner Familie von Jesus erzählen. Und William Carey hat seine zwei Schwestern zum Glauben geführt. Eine dieser Schwestern hieß Mary. Mit 25 lag sie gelähmt im Bett. 50 Jahre war sie an ihr Bett gebunden. 30 Jahre lang konnte sie nicht einmal sprechen. Ihr rechter Arm war ihr einziges Glied, das sie bewegen konnte. Aber ihr Gesicht strahlte und sie war die Freude und das Wunder für alle, die sie kannten. Sie pflegte zu sagen, die Geduld habe ihr in ihr vollkommenes Werk, die Geduld habe in ihr ihr vollkommenes Werk. Das heißt, das Geduld hat ein vollkommenes Werk in ihr bewirkt. Die zahlreichen Kinder ihrer Schwester liebten sie und sie zog sie der Reihe nach alle zum Herrn. Mit einer Schreibtafel als Sprechwerkzeug führte sie jahrelang eine Bibelklasse. Wiewohl es schmerzte, liebte sie es, im Bett mit Kissen gestürzt, Briefe an alle Angehörigen der weltverstreuten Verwandtschaft zu schreiben. Ihre Feder war der einzige Ausfluss ihrer Seele. Sie nannte das Konversieren. Die Briefe, die sie geschrieben hat, nannte sie Konversieren. Und das war es auch. Ich vergesse meine Schwachheit, während ich mit euch konversiere, schrieb sie. Die Entfernung schrumpft und wir sind einander nahe. Welche Gnade, dass ich schreiben kann. Statt da zu beklagen, was sie nicht kann, dankt sie für das, was sie kann. Ich kann schreiben. Viele ihrer eng beschriebene Briefe an Carey sind erhalten. Sie erzählte ihm jede Neuigkeit in der Familie und sie schüttete ihm ihr gläubiges Herz aus. Sie war der hohe Priester der Mission, in dem ihre Fürbitte beständig wie Weihrauch zu Gott aufstieg. Sie wurde 74 Jahre alt. Ihr Pastor Thomas Gotch pflegte zu sagen, und hör mal, was der Pastor dieser leidende Frau sagte über ihr. Ihr Werk war in ihrem Leiden auf seine Weise so groß wie das Werk ihres berühmten Bruders. Genauso groß wie das, was William Carey, der berühmte Bruder, getan hat. Geht nach Indien, lernt die Sprachen, übersetzt die Bibel in was weiß ich, mehrere Sprachen, gewinnt Menschen. Und diese Frau ist zu Hause, liegt im Bett und ermutigt und strahlt Christus heraus. Unsere Umstände heißen nicht, dass wir keinen Gewinn haben in unserem Leben. Unsere leidenden Umstände. Erkenne die Feuerprobe deines Lebens als gewinnbringend an. Gott wirkt. Und wenn Gott dich zu diesen Situationen eben berufen hat und das in deinem Leben zugelassen hat, dann kannst du auch dadurch ihn verherrlichen und was Gutes daraus machen. Preis dem Herrn dafür. Und zweitens, identifiziere dein Leid mit dem Leid des Herrn Jesus und freue dich. Wenn du meinst, du bist der Einzige, der jemals gelitten hat, vergisst du ganz klar und deutlich, dass Jesus sehr viel gelitten hat. Und das nicht, weil er es verdient hat, sondern weil wir eben das verdient haben. Er litt für uns. Er ist unser Herr. Wenn wir uns mit ihm identifizieren, Vers 13, dann werden wir als erstes erkennen, die Offenbarung seiner Herrlichkeit kommt. Mary Carey liegt nicht mehr im Bett. Mary Carey ist gesund sozusagen. Eines Tages wird sie auch auferstehen mit einem Auferstehungsleib und sie wird alles können und das eine Ewigkeit lang. Und hier, jetzt mehr als 100 Jahre später, lesen wir einen Bericht über ihr Leben und sind geistlich gestärkt und ermutigt. Das ist wertvoll. Das hat Bedeutung. Wie viele Menschen lebten zur Zeit von Mary Carey, die stinkreich waren, also extrem reich waren, erfolgreich und niemand kennt diese Menschen. Wer ist das? Keine Ahnung. Und wir lesen diese Berichte, weil sie Jesus liebte und Jesus folgte und das wirkt bis auf heute. Das ist es, wahre Reichtum und Schätze. Steht hier in Vers 13b die Herrlichkeit, also b, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Dieses Anteil heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie zum Leid Christi beitragen oder dass wir zum Erlösungswerk Christi beitragen. Was das eigentlich bedeutet, ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn du in dieser sündigen Welt lebst, dann erlebst du dieses Leiden, wie er auch in dieser sündigen Welt Leiden erlebt hat. Und das Leid, das er erlebt hatte, nützte er, um andere Menschen zu dienen. So, wenn du leidest und du nützt das, um andere Menschen zu dienen, wie Mary Carey, dann nimmst du Anteil an seinem Leid. Dann lässt du dich von Jesus Christus ermutigen und motivieren. Du verbreitest die Arbeit Jesu. Du bist ein Mitarbeiter Jesu. Was für eine wunderbare Realität. Und wenn Jesus erscheint eines Tages, wie wir letzte Woche gesehen haben, und seine Knechte zur Rechenschaft zieht, dann stehst du da nicht mit leeren Händen, sondern du stehst da mit ein volles Herz, mit Dankbarkeit und Freude und eine enge Beziehung mit ihm. Und du bist reich. Du bist wirklich reich. Vers 14 sagt dann eben, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet. Und ich denke auch immer wieder, wenn Petrus solche Dinge schreibt, denkt er darauf zurück, was der Herr Jesus gesagt hat. Und Jesus hat nichts, genau das Gleiche gesagt, nichts anderes gesagt. In Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, sagt Jesus, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden. Um meinetwillen. Siehst du das und denkst, hä? Glückselig? Gesegnet bin ich, wenn das passiert? Wie kann das sein? Petrus schreibt, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namen des Christus. Er wiederholt einfach das, was Jesus in Matthäus 5 gesagt hat. Wie kann er das meinen? Wie kann er das sagen? Jesus sagt dann weiter, freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Jesus, auch wie Petrus, sagt, schau das große Bild an. Schau nicht nur diese kleine Situation jetzt an, sondern schau das an, was auf dich zukommt. In der Ewigkeit. Im Himmel. Menschen, die gar nicht an einen Schöpfer glauben, gar nicht an einem Leben nach dem Tod glauben, sagen, wir sind verrückt. Ihr glaubt, ihr lebt irgendwo weiter, nachdem ihr stirbt. Ihr seid ja aber nur Biomasse. Und wenn ihr stirbt, ist alles aus. Aber liebe Geschwister, Tatsache ist, das stimmt nicht. Wie wissen wir das? Weil Jesus auferstanden ist. Jesus lebt. Die Augenzeugen berichten eindeutig davon. Er zeigt uns, dass es weitergeht. Er ist unsere große Hoffnung. Und deswegen sagt Jesus, wenn du hier auf Erden missbraucht wirst, misshandelt wirst, wegen mir, freut euch. Das ist nichts Neues. Warum? Du lebst in einem sündenverfluchten Welt. Und das kommt in so einer Welt vor. Aber bleib treu. Schau auf mich. Ich komme eines Tages zurück. Und wenn dieser Tag vorkommt, wirst du dich jubelnd freuen. Das ist ein Leben, das im Glauben gelebt wird und nicht nur im Schauen. Was ich sehe, ist nicht unbedingt alles, was es gibt. Es gibt sehr viel, das wir noch nicht sehen, aber das kommt. Du bist glückselig, tatsächlich, im Herrn, wenn du eben für ihn leiden tust. Und dann sagt er hier etwas sehr Interessantes. Warum? Er sagt, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlässert, bei euch aber verherrlicht. Was meint er eigentlich damit? Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Wer für Jesus treu leidet, der erlebt eine besondere Art und Weise der Gnade und Beistand des Geistes. Jesus hat es auch so gesagt in Matthäus 10, Vers 17. Da sagt er, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Und auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen. Ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist, der durch euch redet. Wenn du in eine schwierige Situation hineinkommst, hast du den Beistand und er stärkt dich, gibt dir sogar die richtigen Worte, die du sagen kannst, zur richtigen Zeit. Und du erlebst seine Nähe und seine Kraft in einer Art und Weise, die du sonst nicht erleben würdest. Und das erlebst du persönlich. Aber das erlebst du nur, wenn du bereit bist, auch für ihn zu leiden. Wenn du bereit bist, ihm treu zu bleiben. Der Herr steht uns bei und er ist wirklich treu. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Was heißt eben dieses Verherrlichen? Wir schauen uns das gleich an. Weil im nächsten Vers steht, Vers 15 und 16, keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Was ist das dann, Gott zu verherrlichen? Hier steht, er ist bei uns verherrlicht, obwohl die uns eigentlich peinigen, sozusagen in diesem Zusammenhang, ihn verlästern. Was ist das? Wir dürfen erkennen, zweitens, dass diese Welt, der Schöpfer hat diese Welt geschaffen, damit er seine Herrlichkeit zeigen kann. Und er will, dass wir ihn verherrlichen. Und das ist unser größtes Vorrecht, Gott zu verherrlichen. So, was ist verherrlichen? Was bedeutet das? Einer hat es mal so gesagt, was ist die Herrlichkeit von Mount Everest? Was ist die Herrlichkeit von Mount Everest? Sein Berg. Okay, sein Berg. Es gibt viele. Wir haben in Österreich haben wir einen Großglockner. Wir waren heuer im Sommer dort. Echt herrlich, wirklich schön. Aber der Mount Everest unterscheidet sich, hat eine andere Herrlichkeit als Großglockner. Der Großglockner, seine Herrlichkeit ist größter Berg in Österreich. Höchster Berg in Österreich. Aber Mount Everest hat eine noch größere Herrlichkeit. Warum? Mount Everest ist das größte Berg der... Wo? Der Welt. Ganze Welt. 8.848 Meter hoch. Seine Herrlichkeit. Das Herrlichkeit ist das, was diese Sache positiv, im positiven Sinne, unterscheidet von alles andere. Das ist eine Herrlichkeit. Das ist herrlich. Wann? Warum wollen Menschen eben überhaupt diesen Berg besteigen und sogar ihr Leben riskieren dafür? Das ist grauslich, aber da oben liegen herum, weiß nicht mehr wie viel, aber unglaublich viele Leichname, also tote Menschen, die haben es nicht geschafft. Aber sie wollten den höchsten Berg der Welt erzwingen, so bezwingen. Also, was ist die Herrlichkeit Gottes? Alle seine Charaktereigenschaften. Er unterscheidet sich von uns, indem er gut ist und immer gut. Indem er heilig ist und immer heilig. Indem er treu ist und immer treu ist. Indem er Liebe ist und auch immer Liebe ist. Und wenn du Gott verherrlichst, dann zeigst du die Welt herum, wer Gott ist, weil wie du auf dieses Leid reagierst, zeigt, ob du glaubst, dass Gott gut ist und immer gut ist. Ob du glaubst, dass er treu ist und immer treu ist. Dass er gerecht ist und immer gerecht. Mary Carey, sie hat sich nicht in Selbstmitleid in einer Ecke verkrochen und sagte, Gott ist so böse, er hat mir kein gesundes Körper gegeben. Sondern sie sagt, Gott ist gnädig, er ist gut, er ist Liebe, er ist herrlich und ich will ihm dienen mit einem Arm, der funktioniert und ich bin so froh, dass ich schreiben kann. Und eines Tages werde ich ihn sehen. Sie verherrlichte Gott in ihrem Leid. Und wenn wir in Leid sind und Gott verherrlichen, dann zeigen wir die Welt umherum, dass wir überzeugt sind und wissen, auch hier, du kannst mich missbrauchen, wenn du willst, du kannst verlästern, aber Gott ist trotzdem gut. Er hat mir in seinem Wort gesagt, dass das passieren kann. Er ist gut. Du verherrlichst Gott. Und wie einer mal gesagt hat, wenn jemand im Gefängnis singen kann, dann ist er gar kein Gefangener. Oder? Ich bin frei, obwohl ich in Ketten liege. Willst du wirklich frei sein? Dann nimm Jesus Christus an. Folge ihm nach und lebe für ihn. Verherrliche ihn mit allem, was du tust. Vermeide alles, was Gott keine Ehre bringt und verherrliche Gott in deinem Leid als Christ. Du wirst keine Freude haben in deinem Leben als Christ. Du wirst Gott nicht verherrlichen, wenn du ein Mörder bist, ein Dieb, ein Übeltäter, in fremden Dingen mischt. Also das heißt, du mischst dich in Dinge hinein, die eigentlich für dich, mit dir gar nichts zu tun haben. Oder du mischst dich in weltliche fremde Dinge ein, die mit Jesus nichts zu tun haben, wie Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9. Die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele törichte und schädliche Begierden, welchen die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Vielleicht, wenn du als Christ willst, unbedingt reich werden und willst dafür leben. Das sind fremde Dinge, das bringt nichts. Geld ist ein Werkzeug, das hilft uns, um Gott zu dienen, nichts mehr. Wenn du stirbst, nimmst du gar nichts mit. Es bleibt alles hier. Aber was du für Jesus getan hast, das zählst. Verherrliche Gott in deinem Leid. Schäme dich nicht. Wenn du als Christ leidest, so soll er dich nicht schämen. Es ist nicht unerwartet. Schäme dich nicht und glaube an Jesus. Jesus kommt bald wieder oder du gehst vielleicht zu ihm. Das ist einfach so, wie es ist. Zeige, wie herrlich Gott ist. Zeig seine große Herrlichkeit. So, in dieser Welt soll der Schöpfer verherrlicht werden. Und das ist, was uns eigentlich als allergrößter Segen dann ist. Und wir schließen dann heute mit diesem dritten und letzten Punkt ab, die Verse 17 bis 18. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte, nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Alles in dieser Welt wird vom Schöpfer beurteilt. Ob du an ihm glaubst oder nicht, stehst du eines Tages vor ihm. Gott prüft als erstes immer sein Volk. Dieser Vers ist ein bisschen herausfordernd, weil du sagst, die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Und wir lesen in unserem deutschen Verständnis Gericht immer als eine Verurteilung. Aber es gibt ein anderes griechische Wort, das wirklich Verurteilung bedeutet. Dieses Wort heißt einfach beurteilen. Dass Gott alles beurteilt. Dass er alles überlegt, ist das jetzt, verherrlicht das mich oder nicht? Ist das gut oder ist das schlecht? Wer beurteilt, wird nicht nur bestraft, eine Beurteilung kann auch dazu führen, dass man gesegnet wird, dass man belohnt wird. Gott beurteilt alles. Der Schöpfer ist der letzte und höchste Autorität. Ob man es glauben will oder nicht, jeder steht vor ihm. Diese Feuerprobe, die du erlebst, ist eine Prüfung Gottes. Das haben wir schon gesehen in 1. Petrus. Und er beurteilt. Er fängt an, in seiner Gemeinde zu prüfen. Zu wirken. Wenn du wissen willst, wo wirkt Gott in dieser Welt, schau eine Gemeinde an, die das Wort glaubt und Jesus nachfolgt. Und du wirst sehen, dass dort Gott im Leben von Menschen wirkt. Er verwendet diese Erprobungen, wie wir in Römer 5 gelesen haben, um uns zu verändern. Es zeigt seine väterliche Beziehung zu uns. Der Schöpfer ist mit seiner Schöpfung verbunden. Aber er prüft nicht nur oder beurteilt nicht nur uns Menschen. Der Tag kommt, wo alle Menschen beurteilt werden. Und das ist dann eben, er prüft sein Volk als erstes, aber dann prüft er alle Menschen. So selbst die Leute, die ihn ablehnen. Schau, was in Offenbarung 20 steht. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ein Bild, das für uns wirklich ein schwer vorstellbares Bild ist. Aber Gott offenbart wieder dieses Gericht, dieses Beurteilen. Jeder wird nach seinen Werken beurteilt, aber errettet wird jemand nicht, wenn sein Name nicht im Buch des Lebens eingeschrieben wurde. Das heißt, du wirst nach deinen Werken gerichtet, aber deine Werken können nur dazu führen, dass du verloren gehst. Warum? Weil du sündig bist. Von Anfang deines Lebens bis am Ende wurde alles aufgezählt, was du getan hast. Und zum Schluss, die Prüfung ist, bist du heilig und gerecht wie Gott? Schau dein Leben an. Kannst du sagen, du hast es geschafft? Keiner von uns kann das sagen. Dann sind wir hoffnungslos ausgeliefert, oder? Nein. Deswegen starb Jesus am Kreuz für dich. Und wenn du in Christus bist und du glaubst, er starb an deiner Stelle am Kreuz, dann gehörst du zu ihm. Dann steht dein Name im Buch des Lebens, des Lammes. Das gehört Jesus. Dann bist du in ihm errettet. Aber wenn du Jesus gar nicht kennst, stehst du da bloßgestellt vor deinem Schöpfer. Und was soll der Schöpfer tun, wenn er heilig und gerecht und vollkommen ist und gut ist? Soll unser heiliger, guter Schöpfer das Böse einfach akzeptieren? Das kann er nicht. Dann wird er auch böse. Er wird gerecht richten. Und daher ist es extrem wichtig, dass wir Jesus kennen. Und wenn wir Jesus kennen, dass wir ihm zur Ehre auch leben. Was für ein Vorrecht. Denk an das Ende aller Dinge, um die Gegenwart richtig zu betrachten. Vers 18, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Nur mit Not gerettet ist das, was der Herr Jesus uns auch sagte, indem er in Lukas 9, Vers 23 klar und deutlich sagte, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Dieses mit Not gerettet heißt mit Herausforderungen, mit Schwierigkeit. Jesus hat nicht gesagt, ihm nachzufolgen ist leicht. Es ist eine Erprobung. Es ist ein Kreuz. Es ist auch mit Leid verbunden. Und dann sagte der Herr Jesus auch eben in Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die dahin gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenig sind es, die ihn finden. Warum ist es so herausfordernd, den Herrn Jesus im Glauben anzunehmen? Weil die große Masse ihn ablehnt. Weil dein Fleisch das nicht will. Und wenn du durch diese enge Pforte gehst, dann musst du sagen, ich lasse mich einengen. Was? Ich bin aber frei. Ich will machen, was ich machen will. Aber das Spannende ist, Jesus sagt, wenn du ein Kreuz auf dich nimmst, wenn du täglich dich verleugnest, dann bist du erst zum allerersten Mal wirklich frei. Die große Lüge, die Satan im Garten Eden verbreitet hat, ist, du sollst dein eigener Gott sein. Du sollst so leben, wie du willst. Diese Lüge gibt es seit Garten Eden. Beim Sündenfall fing es an. Die große Welt sagt, ja, geh mit der Masse mit. Sei dein eigener Gott. Verleugne, dass es überhaupt einen Schöpfer gibt. Und Jesus sagt, leider gibt es viele, die diesen Weg gehen. Aber die Pforte ist da und die ist eng. Und Jesus sagte, ich bin die Tür. Nicht glaube diese Glaubensrichtung oder gehöre diese Gemeinde an oder folge irgendeine Kirche, sondern folge mir nach. Sei mein Jünger. Ich bin die Tür. Und wer so im Glauben bereit ist, Jesus nachzufolgen, das wird kein einfaches Leben sein, aber ich darf euch sagen, aus Erfahrung und aus der viele unzählige Zeugnisse von Menschen, es ist ein gesegneter Weg. Es ist der Weg der Freiheit, der wahre Freiheit, die Freiheit, das zu tun, was für die Ewigkeit Bedeutung hat, für die Ewigkeit Wert hat. Das ist der Weg des Herrn. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen. Vertraue dem treuen Schöpfer und trage zur Lösung des Sündenproblems bei, indem du Gott verherrlichst durch Gutes tun. Tu Gutes, vertraue Gott und schau das große Bild an. Und lass nicht zu, dass die große, breite Menschenmasse dich mitzerrt ins Verderben. Sondern lass zu, dass das Wort Gottes durch den Geist Gottes dein Herz überführt, dich zum Glauben bringt und dich die Freude gibt, dass du in allem, was du tust, als Hauptziel hast, die Größe und Herrlichkeit Gottes darzustellen. Dann lebst du wirklich zum ersten Mal.